Es gibt ja keinen Tag im Laufkalender im deutschsprachigen Raum, der mehr Wettkämpfe hat als der 31. Ja? Und wenn wir dann noch die nehmen, die am 30. sind aus Versehen und trotzdem Silvesterlauf heißen oder die Neujahrsläufe. Also ich glaube, es gibt über 150 Wettbewerbe allein an diesem einen Tag. Und die zu nutzen, so quasi als bewussten Start oder Abschluss oder Start, jetzt ist mit mir wieder zu rechnen. So, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte.
Die Wettkampfsaison ist vorbei, alle Marathons sind gelaufen. Und was nun? Die sogenannte Off-Season ist für viele ein großes Fragezeichen. Sollen wir ganz normal weiter trainieren, eine Pause machen oder uns sogar ins Alternativtraining stürzen? Wie wir die Nebensaison perfekt nutzen, um unsere Form nicht nur zu erhalten, sondern sogar zu verbessern, das verrät uns in dieser Podcast-Folge Lauftrainer Andreas Butz. Er ist mit seinen 200 absolvierten Marathons nicht nur selbst leidenschaftlich bei der Sache, sondern hilft LäuferInnen seit über 20 Jahren mit seinem Netzwerk Laufcampus ihre Ziele zu erreichen und bildet andere LauftrainerInnen aus. Im Podcast verrät er uns, wie wir mit seiner selbstentwickelten Laufcampus-Methode zu besseren LäuferInnen werden können und warum sich gerade die Off-Season dafür eignet, die Laufleistung zu verbessern. Wie wir uns die kalte Jahreszeit bestmöglich zunutze machen und wie der Übergang in die nächste Wettkampfsaison gelingt, hört ihr hier bei uns. Und auch Themen wie Regeneration und Ernährung kommen natürlich nicht zu kurz. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hi Andreas, herzlich willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Vielen Dank, Elliot, für die Einladung. Mir geht es gut, ja. Mhm. Doch, perfekt. Passt. Ich bin bei dir.
Ja, stimmt. Da kann es einem ja nur gut gehen.
Wunderbar.
Wir nehmen ja an einem Montag auf, deswegen meine Frage heute an dich. Warst du am Wochenende sportlich unterwegs?
Ich war am Wochenende sportlich unterwegs. Ich war auch heute sportlich unterwegs.
Ach, ja.
Tatsächlich morgens. Ich bin so ein Morgenläufer oder ein Morgensportler. Das liegt wohl daran, dass ich früh aufstehe, früh zu Bett gehe und abends K.O. bin, wenn ich von der Arbeit komme. Aber ich habe tatsächlich heute Morgen schon was gemacht.
Mensch.
Jetzt musst du fragen, was.
Ja, wollte ich gerade sagen. War es eine lange Einheit?
Ich habe Krafttraining gemacht.
Ah.
Ja, ich möchte in diesem Quartal etwas anders machen. Tatsächlich, wir reden, glaube ich, auch noch über den Winter. Ich habe mir vorgenommen, ich bin ja 58 Jahre jetzt alt, schon mal etwas Vorsorge zu machen. Und zwar irgendwie Muskelaufbau. Ja, also ich mache etwas, was sonst nicht so häufig vorkommt, in diesem Quartal ein bisschen häufiger, also Kurzhanteln stemmen.
Ja? Mensch, ja.
Und versuche dann, kurz vorm Silvesterlauf, dann gehe ich wieder auf die Waage und hoffe, dass da positive Ergebnisse sind.
Ja, kann ich total verstehen. Ich bin ja persönlich auch ein Fan von Krafttraining, deswegen mich hast du jetzt nicht in die Flucht geschlagen mit deinen Worten. Ich weiß, manche da draußen sind nicht so die Fans vom Krafttraining, aber gut, dass du hier nochmal betonst, das ist auch sehr wichtig. Ist. Ja.
Ja, es gibt ja diese, also tatsächlich, ich weiß nicht, wie alt die Hörer im Schnitt von Achilles sind, aber ich bin ja das erste Mal 58 und ich lerne inzwischen bei Themen dazu, die einen 40-Jährigen nicht unbedingt betreffen. Zum Beispiel lerne ich solche Worte wie Sarkopenie, also das heißt der altersbedingte Muskelschwund.
Ja.
Und ich lerne dann, dass man an diesem möglicherweise nicht vermeiden kann, aber wenn man eine bessere Substanz hat, dann geht dieser Schwund eben von dieser besseren Substanz ab. Und insofern achte ich da jetzt ein bisschen mehr darüber und darauf meine ich.
Wählst du das Krafttraining jetzt gerade speziell in diesem Quartal auch deswegen, weil das Wetter immer schlechter wird? Ist das bei dir so ein bisschen, wir verlegen den Sport nach Indoor, eine Strategie?
Also es ist eigentlich so, das Thema beschäftigt mich schon lange und ich würde das ganz gerne in das normale Lauftraining integrieren. Und ich stelle fest, das geht nicht. Ich laufe zu gerne, zu leidenschaftlich, zu viel. Und wenn man viel läuft, braucht man ja viel Energie. Ja, ich mache mal die Querverlinkung zu einem sehr schönen Podcast, den ich bei dir gehört habe, die Aufnahme mit dem Professor Carsten Köhler. Da redet man ja auch über Energie und Energiedefizit. So, und wenn ich zusätzlich zu meinem Lauftraining Krafttraining auch noch leidenschaftlich gerne oder zusätzlich regelmäßig Krafttraining mache, dann habe ich noch mehr Training, noch mehr Energiebedarf und so viel kann ich als Vollwertkästler gar nicht essen, dass ich da nicht eventuell in ein Defizit reinrutsche. Also ich kriege das im Frühjahr und im Sommer nicht hin. Und jetzt ist eben diese Saison, wo meine ganzen Höhepunkte, die ich da hatte, wo ich auch versucht habe, schnell zu sein, die ist jetzt vorbei. Und quasi Hauptthema dieses Quartals ist für mich Reduzieren von Laufen und hin zu mehr Athletiktraining, aber da mit dem gezielten Thema Muskelaufbau, was jetzt wirklich nicht viel heißt, sondern so 2 Kilo vielleicht Muskelmasse gemessen auf der Bioimpedanzwaage. So, das ist so mein Ziel. Was nicht heißt, dass ich wenig laufe. 4-mal laufe ich trotzdem noch diese Woche. Aber 3-mal mache ich eben Krafttraining.
Ja, spannend. Ich glaube, da werden wir dann auch gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was das genau fürs Lauftraining heißt. Aber ein guter Startschuss auf jeden Fall. Passend zu unserem Thema heute, Offseason. Wann beginnt die eigentlich bei dir? Weil du hast jetzt gesagt, dieses Quartal. Ab wann ist bei dir so der Beginn der Offseason?
Ich habe irgendwann mal für mich den Begriff Zwischensaison gefunden. Und diese Zwischensaisons, die gibt's mehrfach im Jahr. Ja, also vor ein paar Jahren haben wir schon die ersten Trainingspläne online gestellt für die Zwischensaison, weil es gibt so einige, die sagen, boah, was mache ich jetzt, bevor ich den nächsten Aufbautrainingsplan beginne? Ja, also nehmen wir mal an, alle bereiten sich vor auf den Hannover-Marathon oder den Hamburg-Marathon, das sind beides Läufe, die im Frühjahr stattfinden und dann wollen sie vielleicht im Juli wieder beginnen mit der Vorbereitung auf Berlin, auf Frankfurt oder eben auf die entsprechenden Halbmarathon-Ziele. Was macht man dann dazwischen? Und also insofern gibt es für mich diese Zwischensaison oder diese Offseason, die gibt es 2-mal. Und aus meiner Sicht trainiert man dann weiter, aber nicht mehr so stringent, nicht mehr so verbissen möglicherweise. Oder verbissen ist falsch, aber so punktgenau, dass man wirklich versucht, dass jede Trainingseinheit auf die Sekunde oder auf den Pulsschlag genau setzt, so wie ich das sonst grundsätzlich empfehle.
Also findest du es auch wichtig, dass man da so eine Pause macht von dem sehr strikten, stringenten Training?
Also das liegt, glaube ich, ist bei jedem anders. Okay. Ich weiß noch, ich habe eben mein Alter verraten, deswegen meine Idole hießen ja nicht Kipchoge, sondern hieß Haile Gebrselassie. Ich weiß nicht, ob dir der Handname auch noch was sagt. Der war ja quasi der Vorgänger, also auch jemand, der über Jahre hinaus die Zähne geprägt hat bis zur Marathondistanz. Und der hatte einen Gegenspieler, Haile Gebrselassie, also erstmal Äthiopier, und der hatte Gegenspieler aus Kenia, das war der Paul Tergat. Und dieser Paul Tergat hat dann irgendwann mal erzählt, dass er nach seinem letzten Marathon im September oder im Oktober erstmal 4 Wochen lang die Füße hochlegt und keinen Meter joggt. Aha. Und dann habe ich gesagt, wie geht das denn? Es geht nicht, ich brauche das. Ich muss doch laufen. Ja? Also, und so ist das, glaube ich, für jeden irgendwie etwas anders. Ja? Es gibt Leute, die sind sehr, sehr ambitioniert und fokussiert auf einen Wettkampf hin und danach sind die möglicherweise mental müde und sagen, ich will mal gar nicht. Und andere sagen, ich brauche das, aber ich brauche so mein Grundrauschen. Und wenn mir der Trainer reinschreibt, also ich hatte jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen den Anruf von einer Kundin, die hat dann gesagt, Andreas, du hast mir nur 3-mal eingetragen. Was ist los? Ich verliere doch meine Form. Ich sage, nein, spüre das, lass es. Gönne dir dieses Gefühl, diese Lust, die immer mehr nimmt. Und aber vertraue mir, diese Pause wirkt eher Leistungsverbesserung. Und ich glaube, also das heißt, ich empfehle grundsätzlich, das ganze Jahr über zu trainieren, gerne mal eine Pause zu machen, aber dann vielleicht also nicht so streng mit sich zu sein und mal nur die Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Also es gibt ja Leute, die machen gerne Tempotraining, dann sollen sie das halt machen. Und es gibt andere Leute, die sagen, Tempotraining bitte geht gar nicht, aber so lange Läufe, die liebe ich. So, also, und ich sage, bitte mach Tempotraining, die langen Läufe und einen zügigen Dauerlauf in einer Woche. Aber in der Offseason mach doch, was du willst. So, okay. Und gerne mal einen Crosslauf oder irgendeinen Quatsch. Ja, Hauptsache, du hast Spaß dabei.
Also es ist auch eine Zeit, in der man dann ein bisschen experimentieren kann. Weil es nicht so sehr um Bestzeit geht.
Ja, und möglicherweise wird man dann auch noch besser, weil man sich anderen Reizen widmet. Also ich bin zum Beispiel ein Freund jetzt der Crosslauf-Saison, die jetzt kommt. Jetzt gibt es nicht so viele, aber das sind mal andere Reize. Und diese Crossläufe, die haben in der Regel ja unterschiedliche Distanzen. Die sind dann 8,3 oder 7,7. Das heißt, man vergleicht nicht automatisch seine Zehnerzeit mit der letzten Zehnerzeit und ist dann traurig, dass man im Winter, wo die Temperaturen noch kühler sind, wo die Lagen, Klamotten übereinander immer mehr werden, da ist man nicht enttäuscht, dass man dann langsamer wird, sondern man denkt, geil, ja, es ist 7,2, ich sehe aus wie Sau, aber es hat total viel Spaß gemacht, ja. Und durch diese neuen Reize möglicherweise wird man auch noch besser, weil man irgendwie dann die Bänder trainiert, die Muskeln trainiert, die Sehnen trainiert, weil man den Kopf frei kriegt, weil man leistungsfähiger ist, weil man sich nicht vergleicht mit anderen oder mit anderen Zeiten. Also möglicherweise wirkt diese Off-Season, die eigentlich der Regeneration vielleicht gedacht ist, wirkt die auch noch leistungsverbessernd. Also ich glaube, das ist durchaus eine Chance.
Ja, ich glaube, das hören auch ganz viele da draußen gerade sehr gerne, weil natürlich wollen wir uns ja nicht unsere Form kaputt machen in der Zeit, in der wir uns quasi auf die faule Haut legen. Das ist immer so die große Angst der Leute da draußen. Ich finde es cool, dass du Crossläufe angesprochen hast. Habe ich selber tatsächlich noch nie einen gemacht. Vielleicht sollte ich es wirklich mal nachholen, weil es klingt nach sehr viel Spaß. Hatte ich auch schon öfters ins Auge gefasst, aber selber noch nie durchgeführt. Bedeutet das, dass man in der Off-Season oder Nebensaison, wie man es auch ausdrücken möchte, dann durchaus auch so kleinere Wettkämpfe und so machen kann? Was hältst du, also was sagst du zu dem Thema?
Unbedingt. Ich habe aus Versehen mal einen Crosslauf gewonnen.
Oh.
Also jetzt muss man dazu sagen, ich bin ganz ordentlich für mein Alter, aber ich bin jetzt irgendwie kein Siegläufer gewesen in der Vergangenheit. Also das heißt, in anderthalb Jahren, wenn ich in der M60 bin, dann greife ich vorne an. Ja, also Spaß beiseite. Aber ich habe aus Versehen mal einen gewonnen. Das war ein ganz verrücktes Erlebnis. Das war in Frechen im Rheinland und ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit Crossläufen, wollte das selber machen und da war das gleiche, das Teilnehmerfeld war dann irgendwie auf einer Bahn gestartet, um dann irgendwie das Stadion zu verlassen und dann raus in die Prärie, und es war ein kleines Teilnehmerfeld und ich habe damals gedacht, ja komm, damit du in die lokale Presse kommst, stellst du dich in die erste Reihe. ich Rampensau, habe gesagt, ja. Da wo ich bin, ja, also wenn ich schon nicht vorne bin beim Rennen, dann wenigstens mit meinem grünen Shirt auf dem Foto der Frechener Tageszeitung, wie auch immer die heißt. Ja, und da stand ich dann tatsächlich und dann ging das Feld los und keiner wollte an mir vorbei.
No.
Das war etwas skurril. Also das hat mich aber dann sehr motiviert. Ja, ich habe ja immer gesagt, komm, gebunken, vorbei, aber wollte dann keiner. Und dann war ich plötzlich der Gejagte und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber Spaß beiseite, vielleicht ist die Botschaft hinter dieser Geschichte, die ich erzählt habe, gerade die, das sind oft kleine Veranstaltungen, wo eben keine Tausende mitmachen, sondern vielleicht auch nicht ein paar hundert, sondern vielleicht nur mal 100 oder 50. Warum auch? Weil viele der Hobbyläufer, die möchten gerne so die vermessenen Strecken haben, die 10 Kilometer, damit sie sich messen können. Und das finden die dann nicht so gut. Dann ist es so, dass viele trauen sich nicht dazu, 5 Kilometer zu laufen oder 6 Kilometer zu laufen. Also wenn ich mal frage, so auf Veranstaltungen von uns, wer ist schon mal Marathon gelaufen? Hand hoch, wer ist schon mal Halbmarathon gelaufen? Genauso viele Hände hoch wie bei 10 Kilometer und wer ist schon mal 5 Kilometer richtig schnell gelaufen beim Rennen? Ganz wenige. Ja, und wenn du dann fragst, warum, dann sagen die dann, ja, also 5 Kilometer ist mir zu hart, ja. Also ein Halbmarathon finden sie gut, ja. Aber 5 Kilometer, da kann ich mich ja nicht verstecken. Ne?
Habe ich auch schon oft gehört.
Ja, und gerade weil das eben solche krummen Distanzen sind und weil man möglicherweise dann im Winter oder in der Nebensaison Dinge trainiert, die man sonst nicht trainiert, setzt man auch wieder einen neuen Reiz. Und ich bin ein Freund von neuen Reizen, weil da reagiert der Körper dann in der Regel mit Anpassung drauf. Also ja, Crossläufe, wenn man sie findet, mitmachen. Ja, oder Winterlaufserien mitmachen. Und da die kurzen Distanzen.
Ja, cool. Einfach mal raus aus der Komfortzone so ein bisschen. Ne?
Unbedingt.
Ja. Weil du vorhin von einer Kundin gesprochen hast, die entrüstet davon war, dass sie so wenig in Anführungszeichen laufen sollte.
Ja.
Gibt es dann noch so Fehler, die dir aufgefallen sind, die Leute in der Offseason machen? Also du hast ja mit sehr vielen Leuten zu tun. Was sind da so, ja, vielleicht Hürden, die dir begegnen?
Also wenn ich jetzt so überlege, also dieses zu viel und zu wenig, das trifft's eigentlich. Ja, also ich habe einige Trainer ausgebildet und ich habe eine Methode entwickelt in der Laufcampus-Methode, die Laufcampus-Methode seit einigen Jahren. Und da kennen wir den Begriff der Schlüsseleinheiten. Schlüsseleinheiten sind die drei, die ich eben mal genannt habe. Und das ist der lange Lauf, das ist das Tempotraining und das ist ein zügiger Dauerlauf. Und idealerweise sagen wir, versuche, wenn du im Trainingsaufbau bist oder im Aufbau deiner Form bist, so viele wie möglich, also drei Schlüsseleinheiten in der Woche tatsächlich zu trainieren. Und jetzt in der Nebensaison erzähle ich, hey, mach wenigstens eine oder maximal zwei Schlüsseleinheiten, weil diese Schlüsseleinheiten, die sind auch anstrengend. Ja, ein Tempotraining ist nie easy. Ja, und ein langer Lauf ist halt ein langer Lauf. Und also grundsätzlich empfehle ich, mach wenige Schlüsseleinheiten, aber mach ein bis zwei in der Woche. Und wer gar keine macht, über einen langen Zeitraum, da erlebe ich oftmals, dass die dann ein riesengroßes Problem haben, dass die im Januar dann wieder ganz von vorne anfangen und dann fangen die wieder an, die Marathonläufer, die jetzt schon wissen, dass sie beim Hamburg- oder Hannover-Marathon dran teilnehmen möchten, dann fangen die wieder an, sich mühsam hochzuarbeiten. Und so sage ich, hey, trainier weniger, trainier grundsätzlich weniger, aber behalte doch die langen Läufe zum Beispiel auf einem Mindestniveau. Ja, also ich rede jetzt von den Marathonläufern und den Halbmarathonläufern, dass man sagt einem Halbmarathonläufer, wenn du die langen Läufe reduzieren möchtest, dann mach doch wenigstens 90 Minuten. Oder dem Marathonläufer, mach doch wenigstens 2 Stunden zweimal im Monat. So, dann kannst du nämlich dann im Januar direkt auf deine 2,5 und irgendwann auf deine 3 Stunden gehen. Also das würde ich sagen, ist so ein Fehler, wenn jemand so jetzt schon weiß, dass er im Frühjahr oder in der nächsten Saison einen Höhepunkt hat, dass er die langen Läufe zu stark reduziert. Aber genauso dieser andere Fehler, dass Leute sagen, sich diese Regeneration nicht gönnen und quasi permanent powern wollen. Und das glaube ich, irgendwann sind die Leute müde. Es geht gar nicht mehr so sehr um den Kopf. Ja, man muss einfach auch mal sich Entspannung gönnen. Ja, und einfach mal nicht funktionieren. Ja, ein Trainingsplan ist ja ein Selbstführungsinstrument. Also es soll ja helfen, einen selber zu führen, während des Alltags auch noch das Training zu integrieren. Und wenn die dann so weitermachen wollen, auch in der Urlaubszeit quasi, würde ich sagen, mach das nicht. Gönn dir mal einfach mal eine freie Zeit oder nimm mal einen dieser Trainingspläne für die Zwischensaison, wo dann zwar auch ein Tempotraining drin vorkommt, aber dann heißt es nicht, lauf das im Fünfer-Renntempo und dein Fünfer-Renntempo ist jetzt irgendeine Zeit, sondern heißt das dann, lauf 200 Meter schnell und 200 Meter langsam im Wechsel. Ja, dann gucken die mich an, aber wie schnell? Sag ich, einfach nach Gefühl. Nach Gefühl, ja.
Ja, ist auch nicht
also
so leicht.
Zu wenig und zu viel. Ich glaube, das sind die Hauptfehler.
Ja. Ist es deiner Meinung nach überhaupt möglich, das gesamte Jahr über den gleichen Trainingsplan zu folgen, sozusagen? Also so einem auf Zeit ausgerichteten?
Es ist möglich, aber manche machen das auch und die sind aber nach 1,5-2 Jahren wirklich ausgebrannt. Ja, vielleicht noch eine Geschichte hier aus der Eifel. Ja, es gibt hier in der Eifel auch Vereine. Ja, also ich melde mich aus Euskirchen. Ja, Euskirchen ist so ein bisschen Niemandsland zwischen Eifel und Rheinland. Ja, also ich ziehe es einfach zur Eifel dazu, weil das macht mit mir was Positives. Und da gibt es einen Verein, der macht eine Prämie, der honoriert, wer die meisten Wettkampfkilometer schafft in der Woche, im Jahr, Entschuldigung. Und die haben also wirklich ein gut geführter Verein. Und hier in der Eifel gibt es den Eifel-Cup und den Ruhr-Eifel-Cup und da gibt es also fast jedes Wochenende irgendein Rennen. Und da gibt es tatsächlich die Spezialisten, die sind jedes Wochenende unterwegs. Und wenn die dann sehen, am Samstag ist ein Lauf und am Sonntag auch, da melden die sich möglicherweise mal zweimal an.
Krass.
Und dann gibt es die Spezialisten, die sagen, erst mache ich den Jedermann-Lauf und dann den Hauptlauf mit.
Ah.
So. Und das geht ja alles, wenn man das alles langsam macht. Aber erzähl mal einem Eifler Volksläufer, er kann ja Kilometer sammeln, diese bitte aber langsam. Das geht nicht, wenn ich da an der Startlinie stehe und da steht jeder noch einmal, bang, dann jedes Mal. Also keine Ahnung. Ja. So, und da kenne ich einige, die machen das und die sind dann nach 2-3 Jahren kaputt. Wirklich kaputt gelaufen, weil die einfach erschöpft sind, weil sie sich keine Pausen gönnen. Die hatten dann 2,5 Jahre Spaß, aber ich möchte lieber noch 30 Jahre Spaß haben.
Ja, ja. Wahre Worte.
Ja, wohl wahr.
Ja, du hast jetzt vorhin die Laufcampus-Methode schon angesprochen. Die ist natürlich auch ganz spannend. Lass uns da gerne mal ein bisschen in die Praxis gehen. Was sind denn da so die Haupttipps und inwiefern sind die relevant jetzt zum Beispiel für die Nebensaison?
Also erstmal möchte ich die Chance nutzen, mal zu sagen, Achim Achilles hat mal eine E-Book-Serie gemacht und über die führenden Trainings der Welt. Mhm. Ja, und da war nicht nur der Welttrainer Jeff Galloway dabei, sondern auch die Laufcampus-Methode wurde erwähnt. Und seitdem zitiere ich immer Hajo Schumacher zu den führenden Lauftrainings der Welt. Also so viel Spaß muss sein. Ja. Aber vielleicht das, was ich mache, mache ich jetzt seit 22 Jahren, also seit 2001. Und aus der Idee heraus, Kopfarbeiter, so habe ich es früher genannt, also Leute, die im Beruf sind, anzuleiten, zu laufen. Und ich fand das gar nicht so einfach mit den Trainingsplänen, die ich damals so gesehen habe, weil ich habe immer gedacht, die sind für alle möglichen Leute geschrieben, nur nicht für diejenigen, die einen festen Tagesablauf haben. Also ich habe dann gedacht, Mensch, entweder hast du immer Dienstagzeit oder hast nie Dienstagzeit. Mhm. Entweder du hast immer Dienstags die Kinder oder deinen Batikkurs oder den Fotokurs oder was weiß ich was oder nie und so weiter. Und dann habe ich dann irgendwann mal angefangen zu gucken, was finde ich aus der mir vorliegenden Literatur für Trainingstipps und habe daraus so meine eigenen Konzepte entwickelt und daraus ist dann irgendwann mit der Zeit die Laufcampus-Methode entstanden und nach der ich jetzt in der glücklichen Situation bin, auch selber Trainer auszubilden seit vielen Jahren. Also seit 2009 habe ich die ersten Laufcampus-Trainer aufgebaut, ja. Ausgebildet und das ist letztendlich eine Sammlung von 100 Tipps oder 150 Tipps, wie man Fehler vermeidet. Ja, also ich nehme für mich nicht den Anspruch, die besten Trainingspläne zu schreiben, sondern und auch nicht für meine Trainer, sondern versuche sehr viele Fehler zu vermeiden. Ja, oder die ich schon mal berücksichtige. Nehmen wir jetzt das Beispiel von den Schlüsseleinheiten, weil wir das jetzt gerade mal genommen haben. Das ist jetzt wirklich was ganz Banales. Also wir definieren einfach mal, es gibt 3 Schlüsseleinheiten. Das ist das Tempotraining, der lange Lauf, was immer ein langer Lauf ist. Das hängt natürlich von der Distanz ab, auf die man sich vorbereitet und den zügigen Dauerlauf. Und meine Empfehlung ist es, mindestens 3 oder idealerweise 3 Schlüsseleinheiten in eine Woche zu packen, dann ist es eine optimale Woche. Aber es gibt auch die Regel, die da heißt, nach und vor einer Schlüsseleinheit darf keine weitere erfolgen. Das heißt, wer jetzt sagt, Mensch, okay, ich habe nur Freitag, Samstag, Sonntag Zeit, wie es ja viele haben, ja, und der Butz sagt auch, Laufcampus-Methode heißt, man muss mindestens 3-mal in der Woche laufen, dann geht das ja Freitag, Samstag, Sonntag. Dann mache ich doch am Freitag das Tempotraining, am Samstag den zügigen Dauerlauf und am Sonntag den langen Lauf. Auch das funktioniert 3 Monate richtig gut. Und danach bist du fertig. Ja. So. Also Laufcampus-Methode ist so ein Sammelsurium an Empfehlungen und an Weisheiten, die vor allen Dingen ein Ziel haben, Fehler zu vermeiden und dann wiederum aber so wenig wie möglich leere Kilometer zu haben. Du kennst wahrscheinlich auch den Begriff der leeren Kilometer. Mhm. Das sind Kilometer, die zwar im Trainingstagebuch stehen, die einen aber nicht besser machen. Machen. Und die zu uns kommen, die wollen ja alle besser werden. Und deswegen bauen wir da einiges so auf. Habe ich deine Frage eigentlich beantwortet?
Du hast den ersten Teil der Frage beantwortet, ja.
Und der zweite Teil war?
Der zweite Teil wäre, inwiefern können wir das jetzt für die Off-Season anwenden? Also vielleicht können wir da ein bisschen in die Praxis gehen und gleich mal so ein bisschen Tipps definieren, die Leute sich da mitnehmen können.
Unbedingt, dann fange ich mal mit den Basistipps tatsächlich an. Ich denke mal, wenn man diese Basistipps berücksichtigt, dann braucht man dann nicht mal einen Trainingsplan, sondern dann muss man das einfach nur machen. So, und das eine ist, wie oft muss ich in der Woche laufen, um tatsächlich als Läufer, als Laufathlet die Form aufbauen zu können, das heißt mindestens 3-mal. So, ja. Das gilt für das ganze Jahr über. Ja, also einmal ist Keimen, zweimal ist Erhaltung der Form, auch wenn man gerade keine hat. So, und dreimal kann man die Form auch tatsächlich aufbauen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall dreimal in der Woche zu laufen, was für viele ja in der Nebensaison schon gar nicht, also wenn ich jetzt gerade, wir nehmen das ganze Jahr Ende Oktober auf, wenn ich jetzt weiß, die Tage werden dunkler oder werden kürzer und es ist kälter, dann ist es nicht so einfach, diese dreimal vielleicht zu schaffen, aber diese dreimal müssen einfach sein, wenn man keinen Formverlust riskieren möchte. Und ich kriege dann manchmal die Frage, ja, aber wie sieht das aus? Ich mache ja noch andere Sachen wie Spinning und Bauch, Beine, Po und so weiter. Und dann sage ich, hey, super, das ist alles Fitnesssport, das ist auf jeden Fall cool. Wenn du aber als Läuferin oder als Läufer besser werden möchtest oder deine Form erhalten möchtest, dann mindestens diese dreimal. Ja, also mindestens dreimal auch in der Offseason. Dann ist der zweite Tipp, der aber gleichzeitig ein Angebot ist, trainiere mindestens 40 Minuten. Aber das heißt auch, 40 Minuten Training reicht. Also man stelle sich vor, man hat die Chance, in der Mittagspause sogar zu laufen, hat eine Stunde Mittagspause und investiert 5 Minuten fürs Umziehen, 45 Minuten oder 40 Minuten fürs Training und dann 10, 15 Minuten wieder fürs Frischmachen. Dann geht das sogar in der Mittagspause oder mal früh morgens oder mal am Nachmittag. Ja, also 40 Minuten, dreimal in der Woche 40 Minuten, das ist schon etwas, was super wertvoll ist, weil es ist auch in Summe 120 Minuten. Und diese in Summe 120 Minuten, da beziehe ich mich gerne auf eine Studie, die ich total wertvoll halte, die Kopenhagen Heart Rate Study. Unbedingt auch dann, wenn ich die Empfehlung geben darf, in den Shownotes mal verlinken, klar. Weil da steht, das ist eine ganz große Studie, schon vielleicht ein Jahrzehnt alt, aber da hat man mal festgestellt, diese wurde präsentiert auf einem Herzkongress in Dublin, dass Menschen, die in der Woche 120 Minuten joggen, dass die im Schnitt 6 Jahre länger leben. Mhm. Ja, also die nicht 120, sondern 240 Minuten joggen, nicht automatisch 12 Jahre.
Der Gedanke,
Ist leider nicht so. Ja. Aber tatsächlich, es geht darum, wer regelmäßig joggt, und das waren so 2 Stunden in der Woche, der lebt im Vergleich zu denen, die es nicht machen, also 6 Jahre länger. Ja, und das finde ich schon ein verdammt starkes Angebot der Natur. Also dreimal in der Woche und 40 Minuten mindestens, das ist der zweite Tipp. Der dritte ist den schon aus meiner Beobachtung nach natürlich nicht deine Hörer alle falsch machen. So, ja, weil wer Achilles-Podcast hört, der ist ja natürlich gut informiert und hat eine Menge Impulse gekriegt. Und eine dieser wichtigsten Tipps ist abwechslungsreich laufen. Das heißt, die meisten haben ja ein Wohlfühltempo. Ich denke, du hast gerade genickt, du hast ein Wohlfühltempo, ich habe ein Wohlfühltempo, jeder hat ein Wohlfühltempo. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es auch noch das Beste ist für uns. Manche trainieren immer zu schnell, manche immer zu langsam. Aber idealerweise bringt man in der Woche auch 3 verschiedene Reize mit rein. Ja. So, trainiert mal langsam, mal mittel und mal schnell. So, und wenn man das schon richtig macht, dreimal in der Woche, mindestens 40 Minuten und dann 3 verschiedene Reize, ohne Sportuhr, einmal so, dass ich quatschen könnte ohne Ende, einmal so, dass ich nicht mehr reden will und einmal irgendwas dazwischen, dann macht man schon einiges richtig. Ja.
Ja.
Und dann habe ich eben noch 2 weitere Tipps, das ist aber schon die für die nicht nur länger leben wollen, sondern auch noch besser werden wollen. Dann heißt es, in die 3 Einheiten rein oder zusätzlich, mach ein Tempotraining. Ja, weil dieses Tempotraining ist so, so wertvoll und einen Lauf, der so lang und so niedrigpulsig wie möglich ist. Ja, also einmal Tempotraining in der Woche und einmal so lang und so niedrigpulsig wie möglich. Und jetzt wünsche ich mir Rückfragen von dir genau zu diesen 2.
Sehr gut, sehr gut. wenn wir jetzt in der Offseason ein bisschen reduzieren wollen und zum Beispiel auf 2 Tage gehen, dann nehme ich mal an, es wäre am sinnvollsten, vielleicht einmal Tempotraining und einmal den langen Dauerlauf zu machen, damit man noch irgendwie auf die 120 Minuten kommt, oder wie kann man da so rummixen, dass man auf einen guten Trainingsplan kommt?
Genau, da würde ich sagen, Veto. Mhm. Nein, dreimal.
Okay.
Also tatsächlich ist das so. Also jetzt muss man dazu wissen, diejenigen, die zu uns kommen, die wollen ja als Läufer besser werden.
Ja.
Ja, und die kommen jetzt nicht hier hin, weil sie sagen, ich möchte Fitnesssport betreiben. Und dann würde ich sagen, geh doch einmal schwimmen, mach auch nochmal Yoga rein und so weiter. Das ist alles super. Aber die zu uns kommen, wollen so wenig wie möglich Zeit investieren, in Anführungsstrichen, und so viel wie möglich rausholen als Läufer.
Ja.
Als Läufer. Und wenn du als Läufer besser werden möchtest oder deine Form erhalten möchtest, dann die dreimal. Ja, und deswegen diese Idee mit zweimal nur laufen, die existiert in meinem Kopf nicht. Und
okay.
Um es trotzdem zu sagen, diejenigen, die sagen, einfach nur Fitnesssportler, zweimal in der Woche laufen, ein Tempotraining, einmal so lang und so niedrigpulsig wie möglich, weil das sind so die wertvollsten Einheiten, die man überhaupt machen kann, und dann irgendetwas dazu. So.
Okay.
Darf ich dazu vielleicht noch was ausholen, ja, zu dem Tempotraining, weil das Tempotraining den Effekt, erkläre ich ganz gerne so, wie es nicht so viele hören. Und weil das Tempo, wenn ich frage, was bringt denn Tempotraining, und ja, werde ich schneller. Ja, aber das ist nicht der Haupteffekt. Der Haupteffekt ist, es ist Krafttraining fürs Herzen. So, und wir sprachen gerade am Anfang über Krafttraining, dass ich das jetzt zurzeit mache, und ich mache Hanteltraining, Kurzhanteltraining, mit dem Ergebnis, wenn ich da drei Sätze mache oder mache einige Wiederholungen, irgendwann passt sich der Bizeps an und ich kann hoffentlich nicht mehr nur 10 Kilo, sondern auch 12 Kilo oder 14 Kilo tatsächlich stemmen. Und so ähnlich kann man sich das tatsächlich auch bei dem Tempotraining vorstellen. Also wenn sich jeder mal irgendwie, ich glaube, die meisten haben schon mal mit einer Sportuhr gearbeitet oder kennen ihren Pulswert, und angenommen, wir stellen uns den ab 120, 130 oder 140 vor beim lockeren Einlaufen, und dann setze ich irgendeinen Temporeiz. Ja, laufe immer 3 Minuten schnell, und dann schnellt der Puls dann vielleicht auch hoch auf die individuellen Bereiche 160, 170, 180, um mich danach zu erholen, wieder 2 Minuten Gehpause. Und dann treibe ich den Puls wieder hoch, also setze mindestens 5 verschiedene Reize, in denen das Herz dann plötzlich 160, 170 mal schlägt, um danach wieder auf unter 100 zu rutschen. So, und wenn ich diesen Reiz setze, dann ist das wie Krafttraining fürs Herzen. Das heißt, das Herz wird größer, es wird kräftiger, es wird leistungsfähiger. Und dann, um auf das Thema Offseason zurückzukommen, ist es total egal, ob ich jetzt nach einem Trainingsplan befolge und ich laufe genau im 10er Renntempo, genau in einem 4-10er Schnitt, 1200 Meter, und das 6 Mal mit zwischendurch 3 Minuten Pause. Also ob ich das so knallhart nach Trainingsplan mache oder ob ich einfach nur ein Fahrtspiel mache, nach Lust und Laune, also von Parkbank zu Parkbank, den Berg hoch oder runter oder eine Runde um den Parksee. Hauptsache, ich setze 4, 5, 6, 7 verschiedene Reize in einem Training, und das einmal in der Woche. Deswegen auch in der Offseason einmal in der Woche irgendeine Form von Temporeiz setzen, gerne nach Gefühl, weil du machst Krafttraining fürs Herzen. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe ein größeres, kräftigeres Herz, dann kann dieses Herz mit weniger Schlägen den Körper mit Blut versorgen.
Ja.
Und das heißt, auch im Alltag, auch im Sitzen, auch beim Treppensteigen, das heißt, der Puls sinkt. Das heißt, das ist eine hervorragende Möglichkeit, tatsächlich den Belastungspuls nicht nur im Training, sondern auch im Alltag, in alltäglichen Situationen zu sinken. Deswegen aus meiner Idee, einmal in der Woche, egal, das ganze Jahr über 52 Mal, mach doch irgendetwas. Ja, von mir aus auch nur 49 Mal, aber ich würde empfehlen, mach das. Ja.
Okay.
Und die letzte, wenn du dazu keine Rückfrage hast, denn die letzte und das zweite ist eben der lang- und niedrigpulsige Lauf. Da weiß ich einfach, je niedrigpulsiger wir laufen, je mehr Sauerstoff bekommen wir, und je mehr Sauerstoff wir bekommen, umso eher funktioniert die Fettverbrennung. Die Fettverbrennung macht uns ausdauernd, macht uns aber auch schnell. Deswegen, je länger und so niedrigpulsiger wir laufen, umso größer ist dieser Effekt, und auch ideal für die Offseason, dass ich einfach mal sage, so heute mache ich mal 90 Minuten Minuten, nächste Woche 100 Minuten oder ich fahre, wie ich es tatsächlich mache, mal mit, um mich selber zu motivieren, meine Abwechslung zu haben, fahre ich mit dem Zug raus und laufe zurück irgendwo. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber diese zwei Schlüsseleinheiten idealerweise das ganze Jahr über, bis auf die Auszeit, die ich mir gönne, direkt nach einem Wettkampf oder so, wo ich dann eben 3-4 Wochen lang so einen Regenerationsplan ohne genau das berücksichtige.
Mhm. Also klingt ja super vernünftig, hast ja jetzt auch gut belegt, warum das wichtig ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten unserer HörerInnen das relativ gut durchführen können, weil ich weiß, dass viele von euch da draußen, ihr seid sehr ambitioniert unterwegs und drei Einheiten ist, glaube ich, auch das, worauf ihr Bock habt, sogar im Herbst, im Winter und Anfang des Frühjahrs. Ich weiß, dass viele sich aber auch das Ziel setzen, speziell in der Offseason, wenn es dann halt nicht so sehr um Bestzeit geht, sich mal darum zu kümmern, so die Lauftechnik zu verbessern, so vielleicht auch an Schwächen zu arbeiten.
Ja, super.
Hast du dafür vielleicht noch Tipps? Wie kann man das angehen?
Wenn das genau so wäre, wie du es gesagt hast. Ich meine, jetzt kennst du deine Hörer, unsere Hörer, besser als ich. Wenn dem so wäre, ist das wirklich mein Wunschszenario. Ja, weil es gibt so viele, die wissen auch, dass sie mit einer Optimierung der Lauftechnik möglicherweise im nächsten Jahr weniger verletzt werden. Mhm. Ja, auch das, du hast ja hier einige Laufexperten zu Gast und keiner von denen sagt, bitte schön auf die Ferse knallen, sondern es setzt sich ja bei allen Laufexperten durch, dass das Mittelfußlaufen das Gesunde ist. So. Mhm. Und dieses Mittelfußlaufen, wo ich aber vorne lande, aber mit dem kompletten Körper Fuß entlaste, das muss man eben schulen. Und da muss man sich möglicherweise mal zurücknehmen. Und in einer Zeit, wo man gerade in der Vorbereitung ist, auf einem Wettkampf, wo einem die 20 Kilometer im Trainingstagebuch wichtiger sind als die 4 Kilometer in einer Stunde, wo ich aber zwischendurch gehüpft bin und habe meine Lauftechnik geschult. Diese Zeit hat man dann eben im Winter. Und wenn sich heute einer vornimmt und sagt, also bevor ich in den nächsten Trainingsplan, Aufbautrainingsplan einsteige, setze ich mich in die Lage, eine Stunde lang tatsächlich Mittelfuß zu laufen. Und nutze zum Beispiel jetzt die Off-Season dazu, eben Lauf-ABC zu machen oder Trippelschritte zu machen, weil wenn man kleine Trippelschritte, manche nennen das neumodisch und ich mag solche Wörter, Slow-Jogging, wenn man ganz langsam läuft mit einer hohen Frequenz, hat man gar keine Chance, auf der Ferse zu landen. Also wenn einer sagt, das nutze ich, um an meiner Lauftechnik zu arbeiten, um dann nicht nur im nächsten Jahr weniger verletzt zu sein, sondern auch eine stärkere Fußmuskulatur zu haben, eine stärkere Wadenmuskulatur zu haben und dadurch gleichzeitig einen größeren Sprungeffekt und eine größere Schrittlänge bei gleichem Puls, dann ist das super, super clever. Ja. Wäre schön, wenn das wirklich viele wollten. Ja.
Okay, ja. Ich meine, du hast jetzt auch gerade Winter angesprochen. Ich weiß, dass halt der andere Teil vielleicht von uns nicht so gerne im Winter trainiert. Einfach weil es kälter wird, weil es nasser wird. Ja. Meinst du es denn überhaupt eine gute Idee, mit dem Lauf-ABC zum Beispiel in so einer Zeit anzufangen, weil es halt zum Beispiel auch glatter ist, weil die Witterung einen dann doch irgendwie, kann man die Ausführung dann überhaupt so gut erlernen, gerade wenn man damit anfängt?
Ja, der eine hat Ziele, der andere hat Gründe, warum er es nicht tut. also nochmal, ich will das, deine Frage ist eine absolut berechtigte, aber die Frage ist auch die, wann, wenn nicht jetzt. Mhm. Ja. Und Elliot, von wo aus, wir sehen uns ja gerade, auch wenn wir in zwei verschiedenen Büros sind. Ich nehme mal an, dein Büro ist in Berlin?
Richtig, ja.
Ja, und meins ist eben ja in Köln-Bonner Ecke, in Euskirchen. Ja, jetzt zähle mal die Anzahl der Schneetage in Berlin im Jahr, okay?
Ja,
also ähnlich wie bei uns.
Ja.
Ja, wie oft haben wir dann Glatteis? Wahrscheinlich genauso oft. Also komm, nehmen wir mal eine hohe Zahl. Auf jeden Fall passt diese Zahl in eine Hand. So, Finger einer Hand. So. Also das heißt, von den 365 Tagen bleiben uns noch 360 übrig und diese 5 sind natürlich im Winter. Also Spaß beiseite, es gibt genug Tage, wo man es einfach nicht gesundheitsschädlich ist, zum Beispiel Lauf-ABC zu machen oder Sprungübungen zu machen. Es versteht sich von selber, wenn es riskant ist, dann sollte man es auf jeden Fall lassen. Der Vorteil eben an dieser Saison ist, ich habe gerade keinen Aufbauplan, ich muss nicht irgendwie etwas machen, ich kann mich zurücknehmen. Keiner meiner Strava-Freunde erwartet von mir, dass ich wieder 40 Kilometer in der Woche mache und keiner schreibt mir eine Mail, was ist los, du hast nur noch 30, ist irgendwie was. Ja, also ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Ja. Natürlich hinderlich ist Dunkelheit. Ja. Aber auf der anderen Seite, was ich auch wieder beobachte, wir machen ja in vielen Städten in Deutschland, machen wir Laufkurse. Und hast du eine Idee, Elliot, welches Quartal das Quartal ist mit den meisten Anmeldungen?
Also wenn du so fragst, muss es ja eigentlich jetzt die Off-Season sein, oder?
Es ist das erste Quartal, ja, also Q1 nennen wir das, ja, es ist das erste und Q4 ist das zweitstärkste gebuchte.
Okay. Nach Weihnachten dann wahrsclich ist.
Q2 ist tatsächlich jetzt für bei uns zwischen Oktober und Neujahr und das erste ist Januar bis März. Wir machen das immer so 3 Monate und tatsächlich ist das am stärksten gebuchte ist der Winter eben, also eigentlich die matschigste und ungemütlichste Jahreszeit, weil aber es ist so, alle möglichen Leute sich überlegen, jetzt tue ich was. Ja. Ja? Und manche, die heute schon wissen, dass sie ab Januar das tun werden, die melden sich eben dann an. Aber das zweitstärkste ist tatsächlich das Q4 und da finde ich es auch noch ganz cooler. Ich versuche den Leuten immer einzureden, dass es was Schöneres gibt, als Neujahr mit dem Laufen anzufangen, eben Silvesterlauf zu machen. Ah. Ja, und dann um 17 Uhr zu sagen, hey, weißt du noch, im September, da war ich dick. Ja, und da konnte ich nichts. Jetzt habe ich meinen ersten Jedermannlauf gemacht und ich habe sogar noch eine Medaille gekriegt, ja, oder ein Shirt und so weiter. So mit diesem glücklichen Gefühl, was weiß ich, 5 Kilometer in 40 Minuten, das ist jetzt keine sensationelle Zeit, ja, oder die 10 Kilometer in einer Stunde 5 oder natürlich kann noch 50 Minuten zu laufen. Das finde ich einfach so einen großartigen Jahresabschluss. Und dann ist es auch total egal. Also ist mir lieber, als wenn einer morgens um 2 Uhr sagt, du Elias, weißt du was? Boah, ich fange jetzt mit dem Laufen an. Ja, ja. Und dann fragt Elliot 5 Tage später nochmal und sagt mal, Andreas, wie war das denn? Oh, weißt du, wie besoffen ich da war?
Genau.
So, also tatsächlich fangen jetzt einige an. Also es ist auch eine gute Zeit, um an sich zu arbeiten, entweder einen Aufbauplan oder an der Technik zu arbeiten. Also oder eben in meinem Fall mal zu sagen, ich lasse das laufen, reduziere das was und mache mal was für die Athletik. Auch das.
Zu dem Punkt, ein bisschen was, sowas wie Athletik nebenbei zu machen. Empfiehlst du dann, sich auch mit ein bisschen mit Alternativsportarten auseinanderzusetzen, gerade so Herbst, Winter, wenn es halt kühler wird?
Ja, also ich werde manchmal gefragt, Andreas, warum schreibst du das kein Athletiktraining in deine Trainingspläne, warum schreibst du kein Yoga rein und so weiter? Und die wissen alle, ich bin ein großer Fan davon, aber ich will meine Kunden nicht verlieren. So. Und Athletiktraining ist super und ja, Yoga ist auch super, all das mache ich auch regelmäßig. Aber auf deine Antwort, auf deine Frage muss ich natürlich sagen, mach. Aber es ist auch total schwierig. Ja, es ist total schwierig, das reinzubringen. Also insofern gehe ich ganz gerne in einen niederschwelligen Einsatz und sage, hör mal, lauf. Konzentriere dich auf die 3-mal. Eben wolltest du mit mir noch verhandeln, ob nicht 2 auch gut sind. 2 Einheiten. Ja, und ich sage, bitte, nee, 3. Zieh die 3-mal durch. Und die das machen, die kommen dann irgendwann selber auf die Idee und sagen, Menschenskinder, so ein bisschen dehnen wäre auch gut, aber dehnen macht mir keinen Spaß. Dann gehe ich doch lieber in einen geführten Yogakurs oder hol mir eine Yoga-App oder was weiß ich was. Ja. Und es wäre toll. Ja, vielleicht so ein Ansatz ist, meine Frau hat eine Zeit lang Streetrunning gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch schon mal Thema war bei euch. Und die hat dann irgendwie 1,5 Jahre lang jeden Tag gelaufen.
Oha.
Und ich habe das nie gemacht. Ja. So, ich mache aber Daily Workouts, so habe ich es genannt. Das muss ja Englisch heißen. Ne? eigentlich sein. Und ich mache tatsächlich jeden Tag Sport. Oder beziehungsweise nur an Tagen, an denen ich auch was esse. Und das heißt aber auch mal, ich mache mal nur 20 Minuten Yoga. So, also es bleibt bei den 40 Minuten mindestens laufen, aber das heißt, mal nur 20 Minuten Yoga zu machen, gilt für mich schon als Sport.
Ja.
Oder nur 20 Minuten oder 10 Minuten lang mal Faszientraining zu machen, finde ich auch in Ordnung. Also die Idee, zu sagen, laufe mindestens dreimal in der Woche, aber versuch doch jeden Tag irgendetwas zu machen. Und wenn es nur Athletiktraining ist, dass du eine Viertelstunde lang während deiner Netflix-Serie dann irgendwie Seitplanke machst und Liegestütze machst und Seitstütz machst und so weiter, dann ist das tatsächlich ein super Sport. Und ja, so empfehle ich, so praktiziere ich es auch tatsächlich selber. Und ich zeichne auch, ich sage das bei unseren Laufcamps immer, dann denken die Leute, was macht der da? Ja, wenn wir uns dann morgens zum Yoga treffen, dann starte ich meine Uhr. Warum startest du deine Uhr? Da sage ich, ja, tatsächlich, die Auswertung schaue ich mir nie an. Und es macht überhaupt keinen Sinn, die Kalorien zu zählen, wenn wir da 40 Minuten Yoga machen, weil da steht nichts drin. Aber ich starte es, damit ich es in meinem Trainingsaufzeichnung habe und mir selber immer wieder zu sagen auch, hey, ich trainiere gerade.
Ja.
Ich laufe jetzt nicht, ich mache kein Tempotraining, ich mache keinen Langlauf, ich mache keinen zügigen Dauerlauf, aber dieses Yoga macht mich zu einem besseren, kompletteren Läufer tatsächlich.
Ja.
Also ja, ich zeichne so einen Quatsch alles auf, aber ich würde und mache es selber, würde aber nicht sagen, jeder müsste das machen.
Ich finde, das ist aber ein sehr guter Tipp, auch gerade eben, wie du meintest, für die Übereifrigen da draußen, die ist dann eher eine Kopfsache, dass man das halt mittrackt, aber jetzt nicht unbedingt, dass es die Kalorien, das Kalorientracken oder so beeinflusst. Ne?
Einfach für mich zu sagen, ich mache etwas, was die anderen vielleicht nicht machen, das, auch das hilft ja. Ja, ich will ja besser sein möglicherweise als der ein oder andere, aber auch das Bewusstseinsbildung, das ist jetzt nicht schlecht, weil ich danach nicht duschen muss, sondern es ist gut, weil du dann den Hüftbeuger vielleicht trainierst und Verletzungen vorbeugst.
Genau. Ja, das wäre jetzt nämlich auch mein Gedanke, gerade im Winter, nehmen wir mal an, es schneit doch ein paar Mal oder sagen wir auch, das Laub ist rutschig. Ne? Die Verletzungsgefahr steigt ja zumindest etwas aufgrund der Witterung. Und Krafttraining kann uns da ja normalerweise auch helfen, ne? Dass unsere Muskeln stärker sind, wir weniger wegknicken, wie auch immer. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, das Verletzungsrisiko zu senken in der Offseason?
Man könnte jetzt sagen, so du hast jetzt gerade von Winter gesprochen und ich denke jetzt an Schnee und ich denke jetzt an den Laub und so weiter. Man könnte in diesen Bedingungen auch eine Chance sehen.
Stimmt.
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Schnee sehe und ich laufe durch den Schnee und nochmal, wir sind ja alle in den sozialen Medien unterwegs und dann sehen wir auch die ersten Schneebilder und hey, guck mal hier, ich habe die Spur gezogen und so weiter, wie geil ist das denn? Alle finden das schön. Und angenommen, da ist Schnee, dann hebe ich die Knie mehr. Ja, weil ich einfach sonst käme ich ja gar nicht voran. Also ich heb die Knie mehr. Und das ist quasi ein Athletiktraining. Das ist ein Athletiktraining, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Das ist ein Lauftechniktraining. So, wenn wir Laub haben und sehen, dass, ups, ich gehe diesen Weg trotzdem, aber ich mache kleine Trippelschritte, mache Slow Jogging, dann tue ich was mit meiner Technik. Also man kann in diesen Verhältnissen, die wir alle nicht so gerne haben, aber dann tatsächlich auch noch eine Chance sehen. Grundsätzlich heißt es natürlich, ne, vorsichtig sein, achtsam laufen, lieber mal gar nicht laufen. Und wenn einer sagt, nee, ich lasse es bleiben, weil es sind diese blöden Bedingungen, dann macht er dann er oder sie auch alles richtig. Ja? Oder ins Studio zu gehen, ins Fitnessstudio und da sein Training durchzuziehen. Ja? Oder mal gar nicht zu laufen, ist vollkommen in Ordnung. Aber draußen einfach mal drauf einlassen. Ja.
Ja, also eine Chance drin sehen. Ist auch eine
unbedingt,
gute Herangehensweise.
Unbedingt.
Ja, optimistisch.
Ja.
Vielleicht noch zu der Ausrüstung. Änderst du da was bei dir? Also abgesehen jetzt von längeren Laufhosen oder so. Vielleicht hast du da noch irgendwelche Secret-Tipps oder so für die Offseason?
Oh, Secret. Lass mich mal überlegen, ob es wirklich was Secret ist, außer vielleicht meiner Hüftleuchte, die noch nicht so bekannt ist.
Aha, okay.
Dass die meisten das machen. Also sagen wir mal, das Wichtigste ist, weil es mir auch wichtig ist, fange ich mit den banalen Dingen trotzdem nochmal an. Es geht um die aktive und die passive Sicherheit. Da achte ich sehr darauf. Ne? Aktive Sicherheit ist, dass ich sehen kann und passive Sicherheit, dass ich gesehen werde. Also worauf ich achte ist, und da habe ich in den letzten Jahren auch dann aussortiert, ich laufe meine Klamotten eigentlich jahrelang, aber alles ohne Reflektorstreifen ist bei mir rausgeflogen. Mhm. Ja? Also das heißt, es reflektiert, ich werde gesehen und das ist eine super Geschichte. Also darauf achten, dass man man das hat. Oder ja, jetzt wir unter uns Mädels, ich ziehe gerne Windstopper-Unterhosen an.
Ah. Ja,
also,
nice.
Wenn ich das mal höre. Ja, also es geht ja grundsätzlich darum, auch das ist ja bekannt, irgendwie die
Extremitäten.
Extremitäten.
Ja, genau.
Das andere war was anderes. Die Extremitäten zu schützen, also die Hände, ich bin an den Händen sehr empfindlich. Andere können da irgendwie bei minus 10 Grad ohne Handschuhe laufen. Ich bei plus 10 Grad denke ich, boah, so den hier. Ja. So, also Kopf schützen, Hände schützen und so weiter. Und ich finde es sehr angenehm, also wenn der Schoß auch geschützt ist, ja. Also tatsächlich irgendwie von Odlo die Winterhose, Odlo ist kein Partner.
Nee, leider sind, nicht.
Die habe ich, ja genau, aber so eine Windstopper-Unterhose finde ich ganz gut. Überhaupt Hosen oder Laufwesten mit Windstopper-Qualität an der Brust zum Beispiel ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte. Also das ist jetzt vielleicht was Spleeniges. Aber was ich tatsächlich in den letzten 2 Jahren neu entdeckt habe, ist, dass es nicht nur die Stirnleuchte gibt, sondern auch Leuchten, die man nicht nur vor der Brust tragen kann, was ich ein bisschen schwierig finde, aber direkt an der Hüfte, ja, also auf den Hüftknochen. Und die haben tatsächlich mehrere Vorteile. Das eine ist, angenommen zwei treffen sich und keiner hat eine Stirnleuchte an, dann kann man sich ins Gesicht schauen, blendet sich nicht, also bei Lauftreffs ganz gut. Und Stimmt. Das zweite ist, dadurch, dass sie flacher ist, ähnlich wie bei einem Rad, fallen mir Unebenheiten im Wald gerade mehr auf. Ja, das heißt, wenn da ein Stein ist, dann entdecke ich den eher. Der Schattenwurf ist größer, aber auch die Angriffsfläche für den Lichtkegel ist größer. Also es gibt tatsächlich eine Sicherheit. Ja, also die Trail-Freaks, ja, also ich meine jetzt diejenigen, die wirklich dann irgendwie nachts laufen oder die in den Alpen laufen und die manchmal auch so UTMB oder was weiß ich was laufen und die haben ein bis zwei Leuchten, eine auf dem Kopf, aber auch immer eine Hüftleuchte und die, weil es einfach größere Sicherheit gibt. Ja, also das ist, kann man nochmal drauf achten, da mal zu schauen, ja, also da.
Ja, das ist ein voll guter Tipp. Was hältst du so von diesen Laufschals und so? Also schützt du beim Atmen zum Beispiel an der kalten Luft immer dein Gesicht? Ist das wichtig? Oder kann man das auch trainieren, deiner Meinung nach?
Ich werde oft gefragt, ab wann ist es ungesund?
Ja.
Ja, und dann verweise ich auf den Wintersport. Und im Wintersport werden Rennen bis minus 15 Grad durchgeführt.
Ja, gut.
Also heißt das für mich im Umkehrschluss, dass alles, was kälter ist als minus 15 Grad, ich glaube, da gibt es noch so eine Grauzone, wo die Veranstalter entscheiden können, weil es kommt ja auch noch der Wind dazu und Windchill dazu. So viel die Theorie. Auf der anderen Seite, die es betrifft, die sind auch gewohnt, im Winter zu trainieren. Ja. Mhm. Also was ich tatsächlich noch einen ganz guten Tipp finde, und ich habe es gestern... Wo habe ich es gestern gesehen? Ich habe gestern den Frankfurt-Marathon gesehen im Fernsehen und habe da den Simon Bloch verfolgt unter anderem. Und der hatte so Nasenpflaster auf der Nase. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber das ist zum Beispiel, ich weiß auch nicht, warum er es gemacht hat, aber im Winter hilft das. Also so Nasenflügelpflaster. Die waren mal eine Zeit lang populär, aber ich erinnere mich dran, ich habe zweimal einen Marathon gelaufen bei deutlich niedrigeren Temperaturen als minus 10, also Bad Füssing war es minus 14 Grad, da habe ich so ein Nasenflügelpflaster angezogen. Das hilft dann, die Nasenflügel auseinanderzuziehen, um besser mehr Luft zu bekommen durch die Nase, um dann durch den Mund nur auszuatmen. Also das hat mir sehr gut geholfen. Und ansonsten diese Multifunktionstücher, die kann man ja überall langziehen. Ne?
Ja,
aber
stimmt.
Ansonsten haben wir uns ja auch inzwischen in den Corona-Jahren lang gewöhnt. Ne? Aber es ist nicht so schön, wenn die Feuchtigkeit da hängen bleibt. Ne?
Ja, das mag ich auch nicht so gern. Ja.
Ja.
Aber das heißt ja, dass man die Atemtechnik ein wenig anpasst, tendenziell, wenn es sehr kalt draußen ist. Ne? Wenn du sagst, dass man durch den Mund nur ausatmet, dann ist das ja vielleicht schon anders als die Leute, die zum Beispiel nur durch die Nase trainieren. Das ist ja auch
Ja, unbedingt. Also das, was wir gerade, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, das funktioniert natürlich nur bei ruhigen Läufen.
Ja. Ja,
wenn man kämpft, wenn man Tempotraining macht, wenn man im Rennen ist, dann hast du auch den Mund auf. Das geht gar nicht. Das ist alles andere wäre ja auch Quatsch. Du musst alles aufnehmen, was du kriegen kannst und dann mit allen Löchern, die zur Verfügung stehen. Aber wenn man eben unsicher ist, dann irgendwie Halstuch anziehen und Nasenflügel möglicherweise. Ja, manche, also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, Elliot, wir sehen uns ja gerade, meine Nase ist zweimal gebrochen. Ja.
Ach, genau.
Ich habe früher mal Handball gespielt, da habe ich ja häufiger mal einen auf die Nase gekriegt. Ja. Also mir hilft das tatsächlich, mehr Luft einzuatmen.
Ja.
Aber deswegen, gestern, Simon Bloch hat ihm nicht geholfen, die Olympia-Quali zu schaffen, aber offensichtlich kriegt er dadurch auch mehr Luft.
Ja. Ja. Ja, finde ich auch ein sehr guter Tipp. Kann man sich ja auch dann von den Profis mal klauen, solche
unbedingt
Optionen, ja. Lass uns gerne auch noch mal ein bisschen auf das Mentale vielleicht eingehen. Wir haben jetzt viel zum Technischen gesprochen, auch zu den Witterungen, zur Ausrüstung. Wie sieht das aus mit der mentalen Motivation, vielleicht auch in der Offseason? Hast du die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die du trainierst oder mit denen du zusammenarbeitest, dass die Motivation da schrumpft, wenn sie nicht gerade einen Wettkampf schon wieder vor den Augen haben?
Also ich glaube, bei den meisten Leuten schrumpft es, ja, tatsächlich. Manche, die eben bei denen die Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, für die ist so ein Trainingsplan tatsächlich was Gutes, weil das eben so ein Off-Season- oder Zwischensaison-Trainingsplan, weil das eben so ein Selbstführungsinstrument ist, ja. Ich habe erlebt, wir erinnern uns an die Anfänge der Corona-Zeit, da hatte man ja das Gefühl, es wird viel mehr gelaufen. Ja, war es ja leider Gottes nur vorübergehend, weil es die ganzen Fitnessstudio-Gänger waren, die Handballer, die Fußballer, die Hockeyspieler, die nicht ihren eigentlichen Sport ausüben durfte. Und tatsächlich in dieser Zeit haben viele Leute das Laufen aufgehört, weil ihnen die Wettkämpfe fehlten, weil ihnen die Ziele fehlten. Und ich hatte dieses Problem nie. Ja, ich hatte tatsächlich weniger zu arbeiten, was schade war, dafür mehr Zeit zum Laufen. Ich war noch nie so viel gelaufen wie in dieser Zeit, so auch ohne Wettkämpfe. Aber jetzt kommt auch noch die Dunkelheit dazu. Ja, also weniger Wettkämpfe, weniger die Möglichkeit, sich über 10 Kilometer zu messen, dann auch noch die Dunkelheit. Also ich habe ein riesengroßes Verständnis dafür, wenn Leute dann sagen, boah, weniger. Ja. Wer aber sagt, ich habe einen viel zu starken inneren Schweinehund, ich muss den irgendwie Überlastlisten. Ja, dann helfen natürlich auch so diese ganz banalen Tipps. Melde dich für einen Wettkampf an. Ja, melde dich für den Silvesterlauf an, melde dich für den Neujahrslauf an, melde dich für die Winterlaufserie an, die dann im Januar beginnt, melde dich für den Frühjahrshalbmarathon und Marathon an, erzähle es jedem, der es hören möchte oder auch nicht, poste es in den sozialen Medien, ich bin dabei, Berliner Halbmarathon oder Spiridon Halbmarathon in Frankfurt oder was weiß ich was oder Winterlaufserie in Köln-Porz, ich bin dabei, damit du ja angesprochen wirst und dich Leute fragen, hast du auch schon trainiert? Ja, weil das motiviert, sich selber unter Erwartungsdruck zu bringen. Ja, also ich glaube, so kleine Ziele, Zwischenziele zu setzen, das ist was ganz Normales. Die banalen Dinge wie sich zu verabreden, weil andere haben auch eine Schwierigkeit, ja, sich für das Laufen zu motivieren. Oder ansonsten einfach auch mal zu sagen, hey, die nächsten 2 Wochen mache ich gar nichts. Das gönne ich mir jetzt. Einfach, weil ich keine Böcke habe. Aber danach steige ich wieder ein. Ja, und wenn man so eine Verabredung mit sich selber macht und man sich selber vertrauen kann, ja, das ist jetzt, sage ich jetzt so einfach, ja, habe ich mal jemanden gefragt, mal, lieber Mentalcoach, das, was du da erzählst, machst du das eigentlich selber auch? Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ja, wen soll ich denn vertrauen, wenn ich nicht mir selber vertrauen kann? Oh, Lektion, ja. Ich wollte hören, dass er sagt, nee, mach ich selber nicht. Ich sitze erst nur auf der Bühne. Ja. Im Alltag bin ich genauso schlapp wie du, Butz. Nein, der hat gesagt, ich mache das tatsächlich. Ich habe meine Morgenroutine, ich mache dieses Programm und hat mir damit eine Lektion erteilt. Aber zu selber zu sagen, ich mache jetzt ganz bewusst eine Ausnahme und dieses Bewusstsein, diese Ausnahme bewusst zu machen, sich das zu gönnen und dann zu sagen, aber ab Dezember lege ich wieder los und ich melde mich auch jetzt schon für den Silvesterlauf an, das hilft, ja. Also ja. Ich glaube, man darf mal schwach sein.
Ja, sehe ich genauso. Also ich finde es auch wichtig, sich da manchmal so eine mentale Regenerationspause auch einfach zu nehmen. Nicht zu lang natürlich, damit man nicht ganz aus der Routine kommt, aber auf jeden Fall effektiv, sehe ich auch so.
Mir fällt da noch ein Spruch ein zum Thema Ernährung, ja, und der leider nicht von mir ist, aber der dann irgendwie heißt, hey, es ist überhaupt kein Problem, wie du dich zwischen Weihnachten oder Heiligabend und Neujahr ernährst. Die entscheidende Zeit ist zwischen Neujahr und Heiligabend.
True.
Also insofern ist es für deine Fitness, für deine sportliche Fitness, ist es nicht so entscheidend, ob du in diesem Quartal statt 5-mal nur noch 4-mal oder nur noch 3-mal trainierst, ob du jetzt mal 3 Wochen lang Auszeit nimmst oder nicht, sondern von den 52 Wochen, die anderen 49, die machen dich zum Sportler, ja, der, den du gerne sein möchtest, ja, und also auch das.
Ja, apropos Ernährung, änderst du persönlich da eigentlich was in der Offseason oder bleibst du da einfach so in deiner, auch du hast sicherlich auch eine Sporternährungsroutine, sowas, was wir alle so grob haben, muss ja jetzt nicht besonders strikt sein, aber machst du da Änderungen in der Offseason?
Also bei mir ist sie tatsächlich strikt, aber nicht strikt, weil ich mich irgendwie diszipliniert an einen Ernährungsplan halte, sondern das hat sich irgendwie in den letzten 15 Jahren so ergeben. Und ich stelle immer fest, immer wenn ich ausbreche, dann geht es mir gar nicht so gut. Ah. Ja, und tatsächlich meine Ernährungsroutine, die ich habe, die ziehe ich eher durch und gönne mir die Ausnahmen, die ich, also gestern dieses Stück Kirschkuchen mit der Extraportion Sahne, hat nichts mit meiner Ernährung zu tun, aber das sind so die Ausnahmen, wenn ich mit der Schwiegermutter unterwegs bin, dann esse ich das auch, aber so, wenn ich zu Hause in meiner Vollwertzone bin, so nenne ich das, also wenn ich da, wo ich verantwortlich bin, ganz alleine, da habe ich irgendwie so meine Routine, was ich frühstücke, was wir Mittagessen, was wir Abendessen, schon reichhaltig und unterschiedlich, aber das ändere ich das ganze Jahr über eigentlich nicht. So, und tatsächlich ist es auch so, diese Ausnahmen, die sich viele gönnen und auch tatsächlich brauchen, die brauche ich tatsächlich eher nicht. Da bin ich wirklich ein bisschen anders als möglich andere. Aber das, was nicht heißt, dass ich auf diejenigen, die sagen, ich brauche jedes Jahr meine 17 Packungen Dominosteine. Ja?
Sehr beliebt.
weil die gibt es nur in dieser Zeit. Da würde ich niemals sagen, mach so einen Quatsch nicht. Ich bin weg davon. Ich bin clean.
Wie sieht es bei der Regeneration aus? Hast du den Eindruck, dass man in der Offseason, also gerade wenn es auch draußen so kalt ist und so, dass man da länger auch braucht und sich längere Regenerationspausen nehmen muss als jetzt vielleicht im Sommer?
Ja, also Regeneration ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen, ja, weil Regeneration heißt ja Erneuerung. Und ich habe es eben ja nochmal gesagt, ich bin 58 und zu den beliebtesten Laufcamps, die wir haben, sind auch die 50-plus-Laufcamps. Also mit 49 kannst du da gar nicht dran teilnehmen. Ich mache da aber das Gleiche wie mit allen anderen auch. Nur ein Punkt bespreche ich etwas intensiver und das ist Regeneration, die Erneuerung. Und tatsächlich ist es so, dass je älter man wird, umso länger dauert die Regeneration. Ja, also das heißt, nicht mehr alle Erneuerungsprozesse funktionieren, das ist schade. Und die funktionieren, die brauchen einfach länger. Also insofern bin ich ein riesengroßer Freund, wenn man sich der Regeneration richtig zuwendet und sie ernst nimmt. Und dazu gehört der Schlaf dazu und da gehört die Ernährung dazu und da gehören Pausen dazu, da gehört die mentale Regeneration dazu. Wir haben ja schon darüber gesprochen, man muss ja auch mal irgendwie den Kopf freikriegen. Ja, ich glaube, der Regeneration mehr Raum zu geben, Das ist absolut wichtig. Und wenn man sich, man sollte sich nicht ärgern, wenn man im Winter plötzlich länger schläft, sondern dann braucht es der Körper. Ja? Dann liegt das auch in unserer Natur, weil wann ist man früher aufgestanden? Nicht, wenn der Wecker klingelte, sondern wenn das Tageslicht da war. Ja. Und ich glaube auch, ohne es jetzt zu wissen, da können andere Mediziner vielleicht besser, dass man bei 0 Grad eben länger braucht, sich zu erholen oder beziehungsweise der Körper mehr arbeiten muss, damit wir bei 0 Grad funktionieren, als bei plus 15 Grad. Ja. Also Regeneration ist total wichtig, ja. Und alles, was man da machen kann, aber möglicherweise auch mal anders zu essen, möglicherweise auch mal tatsächlich weniger Obst und Salat auch das zu essen, sondern vielleicht auch mal mehr das Fetthaltige und sich noch mehr Nüsse zu genießen, zu gönnen, weil die sind nun mal die Walnüsse, wann kommen die aus den Bäumen runter? Also jetzt im Herbst.
Ja, im Herbst.
Also Regeneration ist wichtig, aber ich habe da jetzt keinen speziellen Ernährungstipps für die Regeneration, sondern Stichwort können.
Ja, finde ich auch richtig so. Ich finde es auch gut, dass du es angesprochen hast mit dem Schlaf, weil ich bin auch so ein Kandidat dafür, wenn es halt im Winter, wenn es später hell wird, dass ich auch dadurch einfach automatisch viel länger schlafen könnte, wenn ich dürfte sozusagen. Ja. Also ich schlafe im Winter tendenziell auf jeden Fall mehr als im Sommer.
Unbedingt, ja. Also ich gehe gerne früh zu Bett. Ja. Also das Schöne am Älterwerden ist, ich habe jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, weil es ist wirklich so, schöner ist, dass man schrulliger wird. Das Schrulligerwerden ist nicht das Schöne, sondern dass man sich traut, dazu zu stehen. Ne? So, ich liebe es, um 9:45 ins Bett zu gehen. Ja? Ja. So, ich gehe ins Bett. Ich bin allerdings auch um 6 Uhr wach oder auf oder gut. Um 5:30. Ja, und weil ich so grundsätzlich im Alltag relativ ordentlich lebe und zum Beispiel keinen Alkohol trinke und relativ früh zu Abend esse, schlafe ich auch besser. Ja, also es ist schon ein riesengroßer Unterschied und das mache ich tatsächlich bewusst so, das habe ich mir irgendwann gelernt. Ja, ich habe mich gefragt, warum schläfst du nicht so gut und dann festgestellt, das heißt, wenn ich um 20.30 Uhr eben dann noch viel esse, selbst wenn es gesund ist, dann braucht es eben eine Zeit lang in der Nacht, um das Ganze zu verstoffwechseln und der Körper kann entweder schlafen oder verdauen, also ich schlafe nicht so gut. Und das heißt, wenn man da ein bisschen schlau mit sich umgeht und lernt, festzustellen und zu erkennen, was einem gut tut und dann auch danach zu leben. Also zu sagen, hey, bis 19 Uhr habe ich gegessen und dann gehe ich halt um 10 Uhr ins Bett und dann schlafe ich einfach besser. Dann hilft das bei der Regeneration und beim Schlafen. Der Schlaf ist total wichtig, genauso wie die Ernährung. Total wichtig. Also man ist tatsächlich der bessere Sportler.
Ja. Vielleicht auch ein guter Ansatz, solche Themen vielleicht auch in der Offseason eher anzugehen, weil man sich ja automatisch etwas mehr mit sich selber beschäftigen kann, weil einfach weniger abgeht. Man ist mehr mit sich alleine. Das ist vielleicht dann ganz intelligent, mal in sich reinzuhorchen und vielleicht so an kleineren Stellschrauben auch zu drehen, weil man einfach mehr Zeit hat dafür.
Ja, super. Und dann stärker in die nächste Saison dann reinzugehen.
Ne? Richtig. Apropos nächste Saison, das ist vielleicht auch noch interessant. Ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber wenn die Offseason so sich dem Ende neigt und eigentlich wieder die Wettkampfsaison losgeht, hast du da vielleicht noch Tipps für einen smoothen Übergang? Also was kann man beachten, damit der Übergang wieder rund geht?
Also ein bisschen was haben wir schon drüber gesprochen, über diesen smoothen Übergang, ist es gar nicht so sehr in das Nicht-Training zu kommen.
Ja. Ja?
Also wenn wir uns mal vorstellen, in der Literatur hat es sich ja durchgesetzt, dass die meisten Trainingspläne in der Vorbereitung auf den Wettkampf 12 Wochen dauern. Ja?
Ja.
So, das ist, glaube ich, mehr oder weniger zufällig, weil mehr passt nicht auf 2 Seiten jetzt drauf. Ja, tatsächlich in der Lösung. Ja, also früher, als die Leute noch Bücher gelesen haben, waren auf der einen Seite 6 Wochen, auf der anderen Seite auch 6 Wochen. Nur beim Herbert Steffny, der die meisten Bücher verkauft hat, sind die Trainingspläne nur 10 Wochen lang, weil da passen nur links und rechts jeweils 5 drauf. Ja, aber es gibt keinen Grund, warum sonst den anderen Grund, warum man nur 12 Wochen trainiert. Aber ich denke, dass diese 12 Wochen tatsächlich Sinn machen. Ich erzähle aber immer dazu, dass das irgendwie quasi nur die letzten 12 Wochen sind. Ja? Es gibt tatsächlich Leute, die denken, in 12 Wochen kann ich einen Marathon schaffen. Aber nein, das sind nur die letzten 12 Wochen, wo wir wenig Fehler machen wollen, wo wir möglichst viel richtig machen wollen, um dann eben beim Marathon, in Boston oder um nicht wieder Hamburg zu sagen, Düsseldorf weiß ich gar nicht, ob es die wieder gibt, ja, oder im Ruhrgebiet, um dann fit zu sein. Und wenn ich eben in die Marathonvorbereitung gehe, dann muss man bei uns wenigstens 2,5 Stunden laufen können. Und am Wochenende. Und wenn man quasi wenn man bis dahin aber schon mal 2 Stunden häufiger trainiert hat oder 2:15, ist das tatsächlich wichtig. Ja, oder ist das spannend? Ich glaube, das ist irgendwie so das Entscheidende. Und von mir aus auch den Silvesterlauf nochmal als Impuls. Es gibt ja keinen Tag im Laufkalender im deutschsprachigen Raum, der mehr Wettkämpfe hat als der 31. Ja? Mhm. Und wenn wir dann noch die nehmen, die am 30. sind aus Versehen und trotzdem Silvesterlauf heißen oder die Neujahrsläufe. Also ich glaube, es gibt über 150 Wettbewerbe allein an diesem einen Tag. Und die zu nutzen, so quasi als bewussten Start oder Abschluss oder Start, jetzt ist mit mir wieder zu rechnen. So, das ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte.
Ja, super Tipp. Ich hoffe, dass alle ihr da draußen euch dieses Jahr für einen Neujahrslauf anmeldet und es dann noch mehr TeilnehmerInnen als sonst dieses Jahr gibt, weil ihr alle diese Folge gehört habt.
Wo trifft man dich? Also mich trifft man beim Silvesterlauf in Inca.
Okay, wow.
Auf Mallorca ist das. Ja. Da gibt es 3 verschiedene Silvesterläufe. Ja, genau, 17 Grad, 17 Uhr, 17 Grad ungefähr. Ja,
geil.
Und 5,6 Kilometer. Und es kostet aber für fluchte 7 Euro. Ja. Oh. Und man kriegt nur ein T-Shirt noch dazu. Also man muss schon ein bisschen gespart haben dafür. Ja. Und dann 5,6 Kilometer und die ganzen Mallorquiner laufen um die Wette. Und egal wie schnell man ist, man hat vorne nichts zu reißen. Ja. Also ich bin in Inca. Wo bist du, Elliot?
Muss ich mal wirklich auch gucken, was in Berlin. Aber es muss in Berlin sein. So weit darf es nicht weg sein. Aber ich werde auf jeden Fall mal recherchieren. Vielleicht sogar was bei mir in der Nähe. Ich habe auf jeden Fall Bock.
Also, machen wir gerade einen Deal? Wir laufen an Silvester.
Sehr gut. Okay. Ja, cool. Ich glaube, wir haben super viele Tipps für die Offseason und auch danach schon jetzt in dieser Folge gesammelt. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Deswegen, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und dein Know-how hier mit uns geteilt hast.
Es war mir eine große Freude und Ehre, bei euch zu sein.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Unsere HörerInnen, falls sie noch mehr Tipps von dir wollen oder jetzt noch mehr spezielle Fragen an dich haben, was kannst du ihnen da empfehlen, beziehungsweise wo können sie dich finden?
Auf Laufcampus. Laufcampus.com ist unsere Internetseite, die recht ausgiebig ist, sehr ausführlich ist, wo wir viele Artikel auch in den Blogs haben zu den ursprünglichen, zu den allgemeinen Themen, Laufthemen. Ich bin natürlich in den sozialen Medien aktiv. Ich bin nicht so gut in Instagram, mehr auf Facebook. Ja, gut.
Und LinkedIn.
LinkedIn auch. Und seit August, Anfang August, eifere ich dir nach und habe einen eigenen Podcast, einen reinen Marathon-Podcast, zusammen mit der Franzi zusammen. Und da gibt es ganz viele Tipps rund um das Thema Marathon. Aber Trainingssteuerung, Trainingsplanung, auch ein bisschen Motivation. Und da würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere da mal vorbeischaut.
Ja, der ist auch sehr empfehlenswert. Ich habe selber auch schon reingehört. Deswegen, Leute, wir packen euch die Shownotes wie immer. Wir packen euch die Links wie immer in die Shownotes. Also schaut gerne mal vorbei, klickt euch durch. Und schaut auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei unter achilles.running, weil da könnt ihr uns Fragen stellen, da könnt ihr uns Feedback dalassen für die Folge. Und ihr findet ansonsten einfach generell funny Content dort. Deswegen gebt uns auch gerne auch noch eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Ich danke euch im Voraus. Wir hören uns ansonsten nächsten Freitag wieder und bis dahin bleibt gesund und keep on running.